Heute Morgen kam Adi Shesh zu mir und sagte, die Bhaktas hätten sich gewünscht, eine Vorlesung über die spirituelle Welt zu hören. Und so habe ich dann auf den Wunsch der Bhaktas hin diesen Text herausgesucht. Ich will mal noch einen anderen Text vorausschicken. Chintamani Prakaras Satmasu Kalpavriksha Laksha Siteshu Surabhir Abhipalayantam Lakshmi Sahasra Satasambrahma Sevyamanam Govindamari Purusham Damang Vajami. Ich verehre, Govinda heißt es hier, den urersten Herrn, der erste Erschaffende, der die Kühe hütet und alle Wünsche erfüllt in Königreichen, die aus den spirituellen Juwelen bestehen und von Millionen und Abermillionen von wunscherfüllenden Bäumen bewachsen sind. Ihm wird immer gedient mit großer Achtung und Ehrbietung von Hunderten und Tausenden von Göttinnen des Glücks. So, in diesem Text wird ein bisschen die spirituelle Welt beschrieben. Und hier hieß es, dass Krishna in der spirituellen Welt gegenwärtig ist, in Königreichen, die aus einem ganz bestimmten Stein erfüllt, also bestehen, dem Chintamani-Stein. Dieser Stein, so heißt es, ist eine Art wunscherfüllender Stein, ein gedanklicher Stein, sozusagen. Es ist uns, glaube ich, allen klar, dass die spirituelle Welt nicht aus Erde, Wasser, Feuer und Luft und so weiter bestehen kann, wie hier, sondern es ein nicht materieller Ort ist. Der Bestandteil sind wunscherfüllende Steine, die Chintamani genannt werden. Vrindavan Dham ist aus dem transzendentalen Stein der Weisen gemacht, Chintamani-Stein. Der ganze Boden dort ist der Ursprung aller kostbaren Juwelen. Und der Chintamani-Stein wird dazu benutzt, die Lotusfüße der Dienerinnen in Vrindavan zu schmücken. Also obwohl die so unglaublichen Reichtum dort haben, benutzen sie das als Fußschmuck. Kalpa Vriksha Latara Dhyahan Sahaika Vana Pushpafala Vina Keha Namage Anjatana. Vrindavan ist ein natürlicher Wald aus Wunschbäumen und Kletterpflanzen. Und die Bewohner dort wünschen sich nichts anderes als die Früchte und Blumen dieser Wunschbäume. Ist auch wieder sehr bezeichnend. Von einem Wunschbaum kann man sich alles erwünschen, was man sich erträumt. Zum Beispiel eine schöne ausstaffierte Wohnung könnte man sich wünschen, ein Auto, ein Flugzeug, sogar Herrschaft über viele Menschen und so weiter. Aber die Bewohner dort sind so glücklich, dass sie nur die Früchte und Blumen haben wollen für die Verehrung von Krishna. Sie haben keine materiellen Wünsche oder keine Wünsche mehr zu erfüllen. Genau das Gleiche ist mit diesem wunscherfüllenden Stein. Benutzen sie als Fußschmuck. Das ist nicht so bedeutsam für sie. Anantakama dhenutahan pirevanevane dukta matra denakeha namagyan yadhane. In Vrindavan gibt es Kühe, die alle Wünsche erfüllen, Kamadenus, und ihre Zahl ist unbegrenzt. Sie grasen von Wald zu Wald und geben nur Milch. Die Menschen wollen nichts anderes. Nicht? Wir hören auch, dass es hier Kamadenus gibt, wunscherfüllende Kühe. Ein Beispiel einer Kamadenu wird in dem Ramayan gegeben. Und zwar hören wir, dass der weise Vashishta eine solche Kamadenu hatte. Eines Tages kam in die Gegend, wo dieser meditierte, der König Vishwamitra mit einem gewaltigen Heer. Die Männer waren müde, staubig und vor allen Dingen durstig und hungrig. Und sie schickten einen Bediensteten, einen Späher, in das Tal, aus dem eine kleine Rauchsäule sich in den Himmel hinauf kräuselte. Und der Späher kam dann zurück und sagte, dort wohnt der weise Vasishtha. Er hat von unserem Hunger und Durst gehört und will das ganze Heer speisen. Was, sagten alle, ist doch nicht möglich, ist nur, was will der mit seinen paar Himbeeren und Waldfrüchten wohl tun? Und die Männer haben Hunger. Nicht? Wie das Bhakta-Programm. Nicht? Die haben Hunger. Nicht? Und also echten heavy Hunger. Und der Steher sagte, nein, der Vasishtha war sich sicher. Er wusste, es ist ein Heer von hungrigen Soldaten. Er hat uns alle eingeladen. So, dann kamen Vishwamitra und die Soldaten zum Spaß dorthin und tatsächlich, es wurde klar, der hatte eine Kamadhenu-Kuh bei sich. Und diese Kamadhenu-Kuh versorgte die Leute mit allen nur erdenklichen Sachen, Speisen, frische Kleidungsstücke, Rüstung, alles. Es kam also aus ihrem Euter hervor wie Milch geflossen. Und als der Kaiser so fürstlich bewirtet war, hatte er nur noch einen einzigen Wunsch. Er wollte diese Kamadhenu haben. Und als Vasishtha nicht mehr da war, also sagen wir mal, der war, glaube ich, schlief gerade, der Vasishtha schlief, hat Vishwamitra mit seinen Leuten die Kuh entführt. Die Kuh aber war so angehaftet an Vasishtha, dass sie sich frei lief und mit Tränen in den Augen zu ihrem Meister kam und sagte, das haben die Männer des Königs gemacht. Sie haben mich einfach weggeführt von dir. Und gut, sagte Vasishtha, bleib einfach hier. Wenig später kam der König, nicht der König, eine Belegschaft des Königs und sagte, wo ist die Kuh? Der König will sie haben. Und der König kann sie nicht haben. Das ist meine Kuh. Ich brauche sie, damit sie Ghee gibt für die Opferung, für das Yagya. Der König hat gesagt, wenn du es nicht freiwillig gibst, werden wir sie mit Gewalt holen. Es gibt keine Gewalt, die ihr ausüben könnt gegen mich, sagte Vasishtha. Da ergriffen die Soldaten die Waffen. Aber als sie das taten, merkten sie, wie sich die Waffen, die sie gegen den Heiligen ergriffen, gegen sich selbst richteten. Haribol. Dann kamen die Leute zurück zu Vishwamitra Muni und sagten es, wir müssen hier ein ganzes Heer einsetzen. Der knöchrige Heilige mit den Hungerfingern ist so powerful, dass er unsere ganze Belegschaft da geschlagen hat. Vishwamitra Muni kam dann mit dem Vishwamitra, der Kaiser kam mit dem ganzen Heer zurück. Als er zurückkam, sah plötzlich, blickte Vasishtha einfach seelenruhig zur Kamadhenu-Kuh und aus ihrem Euter kamen die machtvollsten Soldaten hervorgeflossen. Wie Arnold Schwarz, Anecken, oder Schwarzanecker, oder wie der heißt. Nicht? Wirklich powervolle Soldaten, die einfach sich auf den jubelnd vor Freude, dass eine Gelegenheit zum Kämpfen da war, auf das Heer des Kaisers warfen und sie in die Flucht jagten. Haribol, das ist eine Kamadhenu-Kuh, eine wunscherfüllende Kuh. Man kriegt alles, Speise und auch Armeen aus hier hervor, wenn man will. Aber die Leute von Vrindavan, obwohl sie umgeben sind von Kamadhenu-Kühen, lassen die einfach im Wald grasen und nehmen ihre Milch. Sie wollen nichts anderes. In Vrindavan klingt die natürliche Sprache der Menschen wie Musik. Und ihre natürliche Bewegung gleicht einem Tanz. Sie tanzen. Das Wasser in Vrindavan ist Nektar. Und die Brahma-Jyoti-Ausstrahlung, die von transzendentaler Glückseligkeit erfüllt ist, wird dort in ihrer Form direkt wahrgenommen. Wenn ihr euch aus der materiellen Welt entfernen würdet, so würdet ihr durch Schichten hindurchgehen, von denen die erste Schicht zehnmal so groß ist wie der Durchmesser des Universums. War das so? Und dann alle anderen darauffolgenden Schichten, von denen es sieben gibt, es gibt insgesamt sieben Schichten, sind zehnmal so groß wie die der vorhergehende. Also wenn man das so bildlich darstellen würde, ist das so, sieht unser Universum so aus wie eine Erbse, die von einer kilometerdicken Bedeckung bedeckt ist, um jetzt in der Relation das zu sehen. Oder vielleicht sogar 10 Kilometer. Es ist also so viel, dass man, macht schon gut, also dass man sich das nicht mehr merkt, weil das so dick ist. Nicht? So ist dieses Universum. Nun, wenn, es wird beschrieben im Brihad Bhagavatamrita, dass eine Seele Befreiung aus dem Universum erreichte, indem sie die Höhlen des Universums durchmaß und auf der anderen Seite herauskam. Sie kam dann, Gokumar kam dann in eine leuchtende Ausstrahlung. Es wird beschrieben, als er diese leuchtende Ausstrahlung sah, war er dermaßen stark geblendet, dass er zunächst einmal Angst hatte um seine Identität. Er dachte, er würde sich verlieren in der Ausstrahlung. Nur manchmal sah er in dieser Ausstrahlung die Form der höchsten Persönlichkeit Gottes, die dann aber sofort wieder verschwand. In der Ishopanishad heißt es, oder wird beschrieben, wie ein Devotee zu Krishna betet. Er betet: Mein lieber Herr, bitte nimm die gleißende Ausstrahlung, die dich in ein verhüllendes Licht hüllt, von mir, von dir weg, dass ich deine eigentliche Form sehen kann. So heißt es, dass die Bewohner von Vrindavan die Brahma-Jyoti-Ausstrahlung in ihrer Form direkt wahrnehmen. Wenn man dann weitergeht, kommt man zu den verschiedenen Schichten des sagen wir mal zu den verschiedenen Vaikuntha-Planeten, und wenn man noch weitergeht, kommt man schließlich zu einem vielblättrigen Lotus. Dieser vielblättrige Lotus bedeckt die oder bildet sozusagen das, was das Königreich Gottes umgrenzt. Und wenn man dann weitergeht, kommt man zu einem Tor, welches bewacht wird. Kein Yogi kann durch dieses Tor hindurchgehen. Kein weltlicher Spekulant. Auch kein transzendentaler Spekulant. Keine Kami, also jemand, der fruchtbringenden Tätigkeiten nachgeht. Nur ein Devotee, nicht mal ein Yogi, kann durch dieses Tor hindurch, welches sich öffnet und dann auf der anderen Seite die spirituelle Welt preisgibt. So könnt ihr euch sozusagen die spirituelle Welt vorstellen. Und jetzt wollen wir ein bisschen über die Bewohner hören. Die Gopis dort sind ebenfalls Glücksgöttinnen. Das heißt, sie sind Erweiterungen von Srimati Radharani. Es sind richtig Phalanxe von Gopis. Und sie übertreffen die Glücksgöttin, die in Vaikuntha wohnt. In Vrindavan spielt Sri Krishna immer auf seiner transzendentalen Flöte, die seine liebe Begleiterin ist. In dieser spirituellen Atmosphäre von Vrindavan hören wird also ständig das Flötenspiel von Krishna wahrgenommen. Krishna hat unterschiedliche Flöten, zum Beispiel aus Blättern. Die sind für lange Entfernung geeignet. Sie sind unglaublich hell und rufen die Kühe, die sich zum Weiden bewegt haben, weg. Nicht? Dann gibt es eine Flöte aus Diamanten, die Anandini-Flöte. Und dann gibt es eine ganz lange Flöte, die Murari-Flöte, nicht? Murali. Diese Murali-Flöte klingt ganz, ganz dunkel. Die Töne sind ganz tief. Und sie können nur gehört werden von den Gopis. Und diese Flötentöne, auf dieser Flöte spielt Krishna sehr oft, wenn er am Yamuna-Ufer steht, unter dem Vansi-Vat. Vansi heißt die Flöte und Vat heißt der Baum, dem Flötenbaum. Unter diesem Flötenbaum steht Krishna und ruft mit der Flöte die Gopis, mit der Murali-Flöte.
Ja.
Und die Verwandten, die Höhergestellten dieser Gopis können die Flöte nicht hören. Es gibt bestimmte Töne, die ein normales menschliches Ohr nicht wahrnehmen kann. Zum Beispiel ganz hohe Töne und ganz tiefe Töne. Das menschliche Ohr kann also nur eine ganz kleine Bandbreite des Klangspektrums wahrnehmen. Und nur die ganz, sagen wir mal, so ist es auch in Vrindavan, nur ganz bestimmte Devotees können über die Klangbreite des normalen Klanges Töne wahrnehmen. Und das sind die Gopis, die von Krishna gerufen werden mit dieser wunderbaren Flöte. Haribol. Und die kommen dann zu Krishna. Es wird gesagt, sie sind so angelockt von dieser Flöte, also so gerufen von dieser Flöte, dass sie manchmal gar nicht mal die Zeit finden, sich richtig anzuziehen, sondern ihre Kleidungsstücke vertauschen. Also diese Flötentöne kann man immer in Vrindavan hören. Es ist sehr, sehr berauschend und sehr, sehr tief. Krishna schickt alle möglichen Botschaften mit dieser Flöte. So, was wir gerade gehört haben, will ich nochmal zusammenfassen in einem Vers. Shri Akanta Kanta Parama Purusha Kalpataravo Druma Bhumis Chintamani Ganamayi Toyam Amritam Kataganam Natyam Gamanam Apivamsi Priya Sakhi Chidanandam Jyoti Param Abhitatasvatyam Apicha. Übersetzung. Die Mädchen von Vrindavan, die Gopis, sind übergeordnete Glücksgöttinnen. Der Genießer in Vrindavan ist die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna. Die Bäume dort sind alles wunscherfüllende Bäume und das Land ist aus dem transzendentalen Stein der Weisen gemacht. Das Wasser ist reiner Nektar, die Sprache ist Gesang, das Gehen ist Tanzen und die ständige Begleiterin Krishnas ist seine Flöte. Die Ausstrahlung transzendentaler Glückseligkeit wird überall wahrgenommen. Deshalb ist Vrindavan Dham das einzige köstliche Reich. Selbst das Vrindavan auf dieser Welt, was eine Art Botschaft der spirituellen Welt dasteht, ist voll mit transzendentalen Kräften. In Vrindavan, wenn man sich dort aufhält und die Möglichkeit wahrnimmt, Krishna zu dienen und sich ohne Vergehen durch Vrindavan bewegt, ist es möglich, einen unglaublichen Anstoß zu empfinden im Herzen, der einen dazu bewegt, zurück zu Krishna zu gehen in diesem Leben. Vrindavan in dieser Welt ist ein, auch ein Chintamani Dharma, ein wunscherfüllendes Bereich, das einem insbesondere hilft, diese Wünsche und Sehnsucht nach Krishna zu erlangen. Krishna sagt in einem der Schriften, in Brahma Vaivata Purana, dass er dieses spirituelle Dharma in diese Welt hineingebracht hat, sodass Menschen dort ihre spirituellen Wünsche in Erfüllung kriegen können. Jetzt möchte ich euch noch einen total schönen Vers von Srila Bilva Mangala Thakur über die spirituelle Welt vorlesen. Die Fußreifen der Mädchen von Vrajabhumi sind aus dem Chintamani-Stein gemacht. Die Bäume sind wunscherfüllende Bäume und tragen Blüten, mit denen sich die Gopis schmücken. Es gibt dort auch wunscherfüllende Kühe, Kamadenus, die unbegrenzte Mengen Milch geben. Diese Kühe bilden den Reichtum von Vrindavan. So ist Vrindavans Reichtum auf glückselige Weise entfaltet. So, also, was ich euch eben vorgelesen hatte, sind Texte, die Srivas Thakur, ein großer Geweihter von Lord Chaitanya, über die spirituelle Welt vorgetragen hat. Das heißt, dass, als er darüber sprach, plötzlich anfing, vor lauter Freude in ekstatischer Liebe zu tanzen und aus Freude sich unter die Achselhöhlen schlug. Das geht so. Ich habe jetzt leider Pullover an, man kann das nicht so hören, aber es gibt so einen schönen Klang. Wir in der Welt kennen das, dass wir unter der Achselhöhle ein furzendes Geräusch erzeugen. Nicht? Das macht man in dieser Welt, aber in spirituellen Kreisen schlägt man sich vor Freude klatschend unter die Achselhöhlen. Nicht? Als tanzte also. Und als Sri Chaitanya Mahaprabhu diese Gespräche hörte, begann auch er auf lauter Ekstase zu tanzen. Und Swarup Damodar, ein anderer Gefährte von Lord Chaitanya, sah die bestimmte Mut von Chaitanya Mahaprabhu, der über die spirituelle Welt hörte, und sah und fing an zu singen, worauf Lord Chaitanya laut rief: Sing weiter, sing weiter. So, ist etwas, was uns auch inspirieren sollte. Warum ist Lord Chaitanya so inspiriert? Wenn wir über das spirituelle Königreich hören, sollten wir auch inspiriert sein. Wir sollten wissen, diese Welt besteht aus Satchit Ananda, Ewigkeit, sie ist voll mit Wissen und sie ist voll mit Glückseligkeit. Sie ist manifestiert aus der Sandini-Kraft des Herrn. Sandini ist die Ewigkeitskraft, die alles, was aus ihr besteht, ist ewig. Seht mal, in der materiellen Welt gibt es so eine Kraft nicht. Selbst dieser doch sehr stabile, aus stabilen Materialien gebaute Mikrofonständer ist nicht ewig. Es wird irgendwann mal zerfallen, diese Materialien. Die spirituelle Welt besteht dagegen aus nicht zerfallbarer Substanz der spirituellen Energie. Kann nicht aufgelöst sein, weil alles aus Sandini-Kraft ist. Wir sind leider so ein bisschen im Vergänglichen gefangen und deswegen haben wir kaum einen Zugang zu dieser Sandini-Kraft des Herrn. Wir sind nur von zeitweiligen Dingen umgeben. Wir sind Träumende in einem Traum. Genau wie die Traumsubstanzen, die da sind, nur einen kurzen Bestand haben. Haben wir auch diese materiellen Dinge verglichen jetzt mit der Ewigkeit einen ganz kurzen Bestand. Zum Beispiel, haben viele von euch, also wir alle haben gerastet und es ist davon auszugehen, dass wir in der Nachtträume hatten. In den wenigsten Fällen kann man sich ganz klar und deutlich an diese Träume erinnern, aber es ist davon auszugehen, dass ihr durch eine Traumlandschaft gegangen seid. Diese Traumlandschaft ist für euch jetzt nicht mehr von Bewandtnis, weil sie eine sehr vergängliche Landschaft ist. Sie besteht aus Psychostoff, nicht? Gedankenstoff, die sich wechselt und wandelt. So ist es auch mit der materiellen Welt. Sie ist ja manchmal manifestiert und ein anderes Mal nicht manifestiert. Krishna spricht in der Gita darüber, dass es jenseits dieser manchmal manifestierten und dann wieder nicht manifestierten Welt eine ewige spirituelle Welt gibt. Die hat Substanz. Diese Welt, weil sie zeitweilig ist, nicht weil sie nur kurz ist, wird mit einer Traumlandschaft verglichen und ihr mit den Träumenden da drin. Im Krishna-Bewusstsein ist es wichtig, diese Beschreibung der ewigen spirituellen Welt, die auch unsere ewige spirituelle Heimat ist, zu hören, sodass wir verstehen, dass wir das hier nicht so ernst nehmen. In dem Augenblick, wo ein Devotee diese materielle Welt nicht mehr so ernst nimmt, sind zwei Nebenwirkungen da. Die eine ist, er hört auf, Anhaftung an diese Welt zu entwickeln. Und die zweite Wirkung ist, er hört auf, Pläne für irgendwelche Dinge in der materiellen Welt zu machen. Und will sich nur noch Krishna hingeben. Und wenn wir zum Bhakta-Programm kommen, sollten wir versuchen zu verstehen, die Ewigkeit der spirituellen Welt und die Relevanz der spirituellen Welt für unser Leben. Wenn wir anhand der spirituellen Welt oder des spirituellen Königreiches diese materielle Welt betrachten, so wird sie eine Durchgangsstation, etwas, wo wir uns nicht aufhalten, eine Brücke, über die wir hinwegschreiten, mit freudig bewegtem Schritt ans andere Ufer. Nicht? Aber wenn man nicht diese Relation hat zur spirituellen Welt, dann wird plötzlich dieses Ufer so wahnsinnig wichtig. Oh, da muss man eine Ausbildung machen, um was zu lernen und ordentlich viel Geld zu verdienen und sich zu etablieren in der Traumwelt. Haribol, nicht? Und macht sich einen unglaublichen Kopf drüber. Der Devotee, der von seiner spirituellen Heimat weiß und von seiner Beziehung oder weiß, dass er eine Beziehung zu Krishna hat, wird sich nicht so verstricken in die materielle Welt. Seine Philosophie ist, dass er die materielle Welt nur insofern annimmt, als sie ihm dienlich ist in seinem Leben hier. Wir alle müssen ein bisschen, sagen wir mal, wir leben in dieser materiellen Welt und brauchen dazu einen Körper, möglichst einen gesunden Körper, ohne Kreuzschwierigkeiten. Nicht? Und wir brauchen ein bisschen was zu essen. Dann manche von uns, die meisten von uns, sind welche, die irgendwann einmal heiraten und dann müssen wir irgendwie einigermaßen würdevolle Lebensunterhaltungsarrangierung haben. Nicht? Aber das ist schon alles, was wir brauchen. Hare Krishna. Hiermit bin ich an ein Ende gekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Punkten noch? Ja, bitte. Aus welchem Bereich Deutschlands kommst du eigentlich, weil dein Dialekt mir sehr ungewohnt ist? Aus Thüringen direkt. Mhm. Ein Bild, ja. Mhm. Ja. Mhm. Früchte, also alles mit Ruhe. Da wird gekocht, also zum Beispiel den Manohara-Laddu. Neulich hat Manjulali Manohara-Laddus gemacht. Innen Burfi, außen Sandesh, oder? Inside Burfi, outside Sandesh. Tja. Die Devotees kochen dort für Krishna verschiedene Speisen. Nicht? Und diese Speisen sind aber, das ist ganz wichtig, dort besteht alles aus Bewusstsein. Es ist und zwar aus liebevollem Bewusstsein, welches von Liebe zu Krishna durchdrungen ist. Es wird zum Beispiel erzählt, wenn die Bewohner von Vrindavan Reis kochen mit Milch, dann isst Krishna den Reis. Und danach denkt der Reis, jetzt ist mein Service getan, das ist ja nicht gut, und springt wieder zurück in den Topf, um aufs Neue gekocht zu werden. Ja, ja, in die Vorratskammer, nicht? Weil er möchte noch weiter Service ausüben. Also ungefähr wie ein Mensch, der Bewusstsein hat. Nicht? Er sagt zum Beispiel, auch jetzt waren wir hier im Tempel und haben die Vorlesung gehört. Morgen wollen wir wieder in den Tempel gehen und wieder eine Vorlesung hören. Weil ihr habt Bewusstsein, ihr werdet nicht einfach hier so reingeschoben, rum, und dann bleibt ihr hier, bis ihr sterbt oder was weiß ich, rausgeschaffen wird, sondern weil ihr bewusste Wesen seid, teilt ihr euch euren Tag ein und dann schaut ihr auf die Uhr, da gibt es Morgenprasadam und dann gibt es die in verschiedenen interessanten Bhakta-Kurse, die man dort hat. Und weil ihr Bewusstsein habt, könnt ihr bewusste Entscheidungen treffen. So können auch die alle Wesen dort, zum Beispiel die Bäume, wenn Krishna in den Wald tritt, werden sie so ekstatisch, dass Blüten in ihnen aufspringen. Nicht wie wenn ein Junge seine Freundin in dieser Welt sieht, da verändert sich seine Hautfarbe und wird in ein rosarotes Rot. Nicht, er läuft rot an. Nicht so. So sind die Bäume auch voller Bewusstsein. Wenn sie Krishna sehen, dann laufen sie blütenhaft an. Doch super, oder? Weil sie ihn so lieben. Das ist alles voller Bewusstsein. Ist direkt langweilig hier. Was macht ihr denn hier überhaupt? Frank, was ist deine Erklärung? Eine totale Geschmacksverfehlung, in die materielle Welt zu kommen. Eine Geschmacklosigkeit ohne Gleichen. Haribo. Wie gesagt, in Relation ergibt das Sinn. In Relation zur spirituellen Welt ergibt diese Stellungnahme Sinn, aber ohne Relation klingt es vielleicht ein bisschen fanatisch. Gut. Dann haben wir jetzt ein Manjulali. Was Manjulali is asking, whatever is in the material world is in its original form in the spiritual world present. Yes? So we have time here. What is the Entsprechung, the appropriate object in the spiritual world? It is described. Do you understand English, Mike? Frank? And do you understand English? Not so much. Adishish, du kannst ja Ihnen das erklären in deutscher Sprache. Well, the answer is that it is ever present is there. See, the time in this material world moves all things along according to their different time. For instance, your life is maybe fixed to 93 and a half years, maybe. Time moves you on as you are getting older and you come to your destined time, then you leave the body. In the spiritual world, this time, there's no time like this which moves people on to an end or into a future. No, there's ever present presence. Also allgegenwärtige Gegenwart, immer gegenwärtige Gegenwart ist da. And the reflection of this is the changing time. Nein, ja, richtig. There is no past, there is no future. There's only present. Now this becomes a problem for us in the material world. Because imagine this moment, Manjulali, would always remain this moment. Then you would always sit here for the rest of your life. You would not cook, you would not go to your room and read, you would not do all the many activities which you do, isn't it? But in the spiritual world, there are many activities. However, there is no past and no future. This is not possible for us to understand. Don't try to understand. It's almost like trying to put an elephant on a Untertasse, on a little plate like this. Gut, jetzt ist es Adishish. Mein Lieblingshund, der heißt Blitz. Ja, also, über Schweine weiß ich nicht. In der spirituellen Welt gibt es auch Sonne und Mond für Krishnas Pastime. Und die existieren gleichzeitig. Die gehen nie aus. Aber trotzdem ist manchmal Nacht und mal Tag. Gerade gelesen bei Siva Goswami. Gibt es aber keine Elektrizität. Schweine, wo Schweine in der spirituellen Welt sind. Ich habe es noch nicht gehört. Weil das sind die Kohlfresser. Was sollen die da machen? In der spirituellen Welt. Frank? Also, du fragst dich, ob es überhaupt feste Beziehungen in der spirituellen Welt gibt. Ja. Doch all diese Beziehungen erklären sich durch die Beziehung zu Krishna. Ich möchte das gerne sagen. Es gibt dort richtig gehende Familien mit Männern und Frauen und Kindern auch. Sie lieben aber alle Krishna noch mehr als sich gegenseitig. Das wird insbesondere klar, als Es wurde mal gefragt von Parikshit Maharaj an Shukadev Goswami, wie kommt es, dass die Gopis und die Gopas Krishna mehr lieben als ihre eigenen Kinder? Und die Antwort, die dann gegeben wird, ist, dass alle Dinge werden eigentlich liebenswert in Beziehung zu einem selber. Zum Beispiel, ich kenne euch, weil ihr meine, jetzt hier morgens in dem Tempel seid, mein Tempel, also das heißt mein in dem Sinne, dass ich mich hier ein Diener bin, so habe ich euch kennengelernt, in Beziehung zu mir selber. Ich würde euch nicht kennen, ohne wenn da nicht eine Beziehung da wäre, die eben in diesem Fall durch das Krishna-Bewusstsein gegeben ist. So, das Interessante an einer Beziehung in dieser Welt ist immer das eigene Selbst. Man kennt zum Beispiel seine Frau nur, weil man eine Person ist, zu der eben die Frau eine Beziehung hat, als Ehefrau zum Beispiel. Oder man kennt einen Freund nur, weil man ein Selbst ist und dieser Freund eben als ein Kumpane auf dieses Selbst besucht hat. Und das Selbst gäbe es nicht Freunde und nicht Ehefrauen, weil es nichts gäbe, auf das die Person eine Beziehung, zu der die Person eine Beziehung haben. Deswegen findet man in dieser Welt, dass jeder im Grunde genommen auch in einer Beziehung sich selbst am meisten liebt. Die Beziehung würde gar nicht existieren, wenn man nicht selber als selbst vorhanden wäre. Auch Liebe, die in dieser Welt sicherlich, es gibt liebevolle Gefühle, aber sie bezieht sich im Grunde genommen auf das Selbst am meisten. Also Krishna ist nun das Selbst von dem Selbst. Alle beziehen sich auf Krishna, weil sie seine ewigen Teile sind. Dadurch existieren sie. Dadurch werden sie wahrgenommen als Individuen und so weiter. Und deswegen ist Krishna, weil er das Selbst des Selbst ist, mit anderen Worten, weil alle seine Teile sind, die am höchsten liebenswerte Person in der spirituellen Welt. Aber es gibt auch andere Beziehungen zu Krishna, zu anderen Lebewesen. Ja. Nektarhafte Beziehung. Ja. Ja, da werden wir hoffentlich eines Tages wieder zurückkehren. Ach, Krishna. Wäre so schön. Wenn man so jung ist wie ihr, dann denkt man, ach, ja. Später. Nicht? Aber wenn man dann so ein alter Knacker wird, dann überlegt man sich schon. Ja, da ist mein Zuhause. Gut, dann denke ich, dass wir hier ein natürliches Ende gefunden haben. Alles Gute für euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag im Wagner-Programm. Ich möchte mich sehr bedanken, dass ihr gestern war ein unvergessliches Chanten hier. Alles Gute und Shishi Gornitai ki jai, Shishi Radha Madan Mohan ki jai, Go Premanandi Adiribo.